Hi. Does anybody not understand German? Okay, gut, dann machen wir auf Deutsch weiter. Ich habe den Vortrag auf Englisch geplant, einfach weil man dadurch mehr Leute erreicht, aber wenn sowieso alle auf Deutsch, also Deutsch können, dann machen wir das auf Deutsch. Ja, kurz was zu mir. Ich arbeite seit, oder ja, als hobbymäßig schon seit mehreren Jahren an diversen Programmiersprachen-Implementierungen. Ich habe auch an Rubinius mitgearbeitet, nicht so viel, aber ich habe ein paar Patches gemacht da und habe angefangen, Programmiersprachen in Ruby, also MRI, Ruby, damals noch zu implementieren. Und das waren dann Interpreter, die in Ruby geschrieben waren. Die waren sehr langsam. Aber Rubinius ist eine coole Plattform und da werde ich auch noch eingehen, warum. Und ist vor allen Dingen relativ performant. Es geht natürlich, da kann man immer noch was verbessern, aber für eine dynamische Sprache ist es eigentlich schon eine ziemlich coole Plattform. Ich arbeite berufsmäßig halt überwiegend so Backend-Systeme, Tools und halt auch momentan an einem C nach Java-Compiler. Warum? Frag nicht nach, das ist egal. Es macht Spaß. Ist interessant auf jeden Fall, sagen wir es mal so. Ja, so viel dazu. Ja, ich liebe Programmiersprachen. Das ist irgendwie so ein Ding von mir. Ich lerne gerne Programmiersprachen und habe schon immer ein Interesse dafür gehabt, wie man eigentlich selber Programmiersprachen macht. Habe mich dann irgendwann dazu entschieden, eine eigene zu machen, also richtig eine eigene, nicht in Ruby zu implementieren, also als Interpreter, sondern habe dann angefangen, einen eigenen Interpreter in C++ zu basteln für Fancy und habe dann irgendwann mich dazu entschieden, das nach Rubinius zu portieren, weil es einfach viele Dinge für einen erledigt. Also wenn man selber einen Interpreter schreibt, dann muss man sich ja wirklich um alles kümmern. Also angefangen von Datei-Handling, Sockets, Input-Output allgemein, bla 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 bla. Das ist halt so viel Arbeit und Rubinius hat das alles schon. Und es ist in Ruby, was sowieso noch viel cooler ist. Also die ganze Standardbibliothek ist natürlich in Ruby geschrieben oder fast überwiegend in Ruby geschrieben bei Rubinius. Aber das Coole an Rubinius ist, dass es halt natürlich eine virtuelle Maschine ist und die nicht direkt den Ruby-Code ausführt, sondern den Bytecode, der zu dem der Ruby-Code, der auf Rubinius ausgeführt wird, kompiliert wird. Und wenn man dann so eine Zwischensprache hat wie Bytecode, ähnlich wie bei der Java Virtual Machine oder anderen Plattformen, kann man natürlich auch andere Sprachen übersetzen. So. Und das mache ich mit Fancy. Ja, kurz zu Fancy allgemein. Fancy ist eine dynamische, rein objektorientierte Programmiersprache, klassenbasiert wie Ruby, hat relativ viele Ähnlichkeiten zu Ruby auch, auf die wir noch eingehen werden. Reflective, hat Support für Concurrency, ist relativ, also ist simple vom, oder einfach vom Prinzip her, erweiterbar und minimalistisch gegen, also, und was das bedeutet, das sehen wir gleich noch. Und Fancy ist zu 83,1%, wenn man GitHub glaubt, in Fancy implementiert. Da ist noch ein bisschen JavaScript dabei, aber das ist eigentlich nur für so ein paar andere Sachen, so eine Webseite. Also es gibt so ein Tool, das heißt FDoc, ähnlich wie RDoc halt. Und da ist halt JavaScript mit dabei. Also eigentlich hat das nichts mit der Sprache an sich zu tun, aber es ist halt in dem Repository. Und dann noch so ein paar andere Sachen. Ich glaube C noch ein bisschen, weil der Parser momentan in C geschrieben ist, aus Performancegründen. Und ja, so ein paar andere Sachen. Aber das meiste ist halt wirklich fancy und ist schon ganz cool. Und das Interessante ist nämlich, als ich das zu Rubinius geportiert habe, war ursprünglich der C++-Interpreter, den ich hatte, der war irgendwie, ich glaube, so 15.000 bis 20.000 Zeilen C++ und irgendwie 10.000 Zeilen in Fancy selbst. Und ich habe das dann portiert zu Rubinius vor knapp 3 Jahren und habe dann C++-Code war da natürlich komplett weg und ich hatte dann stattdessen 2.000 Zeilen Ruby, was der initiale Bootstrap-Compiler war, der quasi Fancy-Code in Rubinius Bytecode übersetzt hat. Das heißt, der Fancy-Anteil ist von 10 auf irgendwie 15.000 gestiegen, also ganz am Anfang, und es war schneller. Und das war schon ziemlich cool. Also wenn man dann irgendwie 15.000 oder 20.000 Zeilen C++ weggibt und stattdessen irgendwie 2.000 Zeilen Ruby hat und das Ganze läuft auch noch schneller, das war schon ziemlich cool. Natürlich liegt das nicht an mir, dass ich dann Rubinius, weil die einfach coole Runtime-Optimisierung machen und es einfach eine gute Plattform ist. Ja. Fancy basiert oder ist inspiriert durch Smalltalk überwiegend und Ruby. Das sind so die beiden Hauptdinger. Dann noch so ein bisschen I.O. Kennt jemand I.O.? Das ist eine Prototype Inheritance Sprache, wie auch immer, die auch ein paar coole Features hat. unter anderem eingebaute Actors und Futures. Und Erlang, naja, das ist so ein bisschen das Actor-Model, aber das ist eigentlich so ein bisschen, das kann man vielleicht ein bisschen weglassen. Also Fancy ist nicht funktional und auch nicht immutable oder so, sondern objektorientiert, wie man es vielleicht kennt. So. Ja, ein bisschen Syntaxerklärung ganz schnell, gehen wir mal durch. Das meiste ist relativ ähnlich zu Ruby. Zahlen, es gibt halt, also das sind Hexadezimalzahlen, das sind Oktal und das ist Binär-Schreibweise, finde ich praktisch. Gibt es, glaube ich, in Ruby nicht, ne? Binär-Schreibweise? Bin ich mir sicher, aber ich glaube nicht. Und natürlich Floats und so weiter. Und das Ganze geht natürlich auch mit Plus, Minus davor und ja, diversen anderen Extensions. Strings gibt es dann natürlich die normalen und also mit String Interpolation, wie man das aus Ruby kennt auch. Und Multiline-Strings, die halt dann sozusagen komplett mit den Newlines übernommen werden, ähnlich wie das in Python ist zum Beispiel, also diese Raw-Strings oder wie man das nennt. Die werden überwiegend für die sogenannten Doc-Strings benutzt, also Fancy hat benutzt Doc-Strings, ähnlich wie in Python, am Anfang einer Methodendefinition für Dokumentation, gleich genauso viel für Klassen. Und das wird dann später von, also das kann man dann nutzen, um dann fdoc, benutzt das dann, um Dokumentation zu erstellen. Reguläre Ausdrücke, genauso wie in Ruby, alles gleich. Symbole sind ein bisschen anders, die fangen mit dem Single-Quote-Zeichen, also Apostroph, an. Und das liegt daran, weil Symbole in Fancy auch Doppelpunkte enthalten und auch enthalten müssen, weil Methoden, also Methodennamen enthalten Doppelpunkte und das sehen wir gleich auch noch, warum. Arrays sind genau gleich. Hashes haben anstatt geschweifte Klammern, geschweifte Klammern, halt diese das hier. Keine Ahnung, ich fing gerade die Wörter. Tupel gibt es in Ruby nicht, gibt es aber in Python. Und Rubinius hat nämlich einen Tupel-Typ, der heißt da Rubinius Doppelpunkt Doppelpunkt Tuple, also im Rubinius Namespace. Die benutzen das da, weil die damit so Dinge wie Hashes implementieren und ich glaube sogar Arrays, wobei ich mir da nicht hundertprozentig sicher bin, aber es sind halt, die mappen direkt zu C-Arrays im Grunde. Also statische Länge, die kann man nicht erweitern. Man kann halt nicht irgendwie noch Elemente hinzufügen, sondern die Länge ist fix, aber natürlich sind die in dem Sinne, die müssen da, man kann halt mehrere verschiedene Typen da rein tun. Also hier haben wir zum Beispiel einen Integer, einen Float und ein Symbol. Die sind halt sehr performant, die sind auch sehr speicher-performant, weil die halt wirklich direkt im Speicher nebeneinander liegen. Da gibt es keine Indirektion oder irgendwas. Das sind einfach quasi C-Arrays. Und ich finde das, also ich dachte mir, wenn es das in Rubinius sowieso gibt, warum sollte man das nicht auch in der Sprache zur Verfügung stellen? Also, und die werden auch benutzt, also man kann die benutzen. Ja. Dann gibt es Ranges, wie in Ruby auch. Und Blöcke. Und Blöcke in Fancy sind ein bisschen was anderes als in Ruby, weil in Fancy sind Blöcke immer First-Class-Values. Das heißt, es sind einfach Objekte ganz normal. Man muss ja nicht irgendwie mit dem und irgendwie von einem Proc zu einem Block und so weiter. Da gibt es keinen Unterschied. Also eine Methode, die einen Block nimmt, ist eine Methode, die halt ein Argument nimmt. Und man hat nicht dieses Implizite. Das hat gewisse Vorteile. Und so ist das halt. Das ist ein Block ohne Parameter, das ist einer mit einem, das ist, sind zwei Parameter quasi. Man kann auch Komma schreiben, kann man aber auch weglassen, weil es irrelevant ist, weil, also Space geht genauso wie Komma. Und wenn man hier so ein Add-Zeichen davor hat, das ist ein partieller Block oder Partial Block. Was da passiert ist, dass vor jedem Message Send oder jedem Methodenaufruf quasi ein implizites Argument davor gesetzt wird. Das heißt, das ist das gleiche wie meinetwegen das hier oben. Das ist genau das gleiche. Wenn ich jetzt dahinter noch andere Ausdrücke schreiben würde, also zum Beispiel Semikolon und plus 2 oder irgendwie sowas, dann wäre das quasi das gleiche wie das hier, Semikolon A plus 2. Das heißt, das A, also das Argument, was hier weggelassen wurde, wird vor jedem Methodenaufruf oder Message Send als Receiver davor gepackt. Das hat den Vorteil, dass man damit relativ einfach sogenannte DSLs schreiben kann, die nicht mit Instance-Eval arbeiten. Das heißt, sie nicht das Self umdefinieren, wie das in Ruby so gern, also halt gemacht wird, wenn man Instance-Eval benutzt. Weil es einfach ein ganz normaler Block ist, der einen normalen Parameter kriegt. Das heißt, Also, wenn ihr Fragen habt, einfach die Hand hoch. Das machen wir am besten gleich direkt dann. Ja. Ach, sorry, nochmal, was?
Wenn ich jetzt
Ich war gerade abgelenkt, aber ja, ich soll es wiederholen.
Also wenn ich jetzt das mit der App mache, dann muss ich das einfach, also gut, das mit der App ist gut.
Okay. Ach, okay.
Hello könnte der
okay.
Also eine Methode auf Hello oben.
Ja, auf Object, nicht auf Hello, aber ja.
Okay, das heißt, wenn ich jetzt da unten schreiben würde, add, geschwungen mit Klammer auf, könnte der App, geschwungen mit Klammer zu,
ist das das gleiche wie ein Parameter, auf dem dann Printerland aufgerufen wird, genau. Sorry, ja, Methodenaufruf oder Message Sends in Fancy sind Object, Space, Methodenname. Ja.
Für die letzte Zeit kann man das so vergleichen mit Partial
Application? Ja, ungefähr. Okay. Ja. Nur das ist Compile-Zeitmäßig, also ja, im Grunde schon, ja. Ja. Achso, die Frage war, kann man das vergleichen als mit Partial Application in funktionalen Programmiersprachen zum Beispiel? Die Antwort ist ja, aber nicht ganz, weil in Fancy ist natürlich nicht lazy in dem Sinne. Also in Haskell könnte man zum Beispiel einfach eine Funktion mit weniger Parametern aufrufen, als sie eigentlich erwartet. Dann würde sie eine Funktion zurückliefern, die halt dann nur noch den, der Parameter, der noch nicht festgelegt wurde, dann nimmt und dann, also ja. Das ist ein bisschen kompliziert zu erklären, aber quasi partielle Anwendung. So, und das ist ähnlich, nur dass es halt Compile-Zeit ist. Also was der Compiler macht, ist, wenn er das sieht, der erstellt halt einen Code, also der kompiliert das so, als wenn man, also es ist im Grunde, der generierte Code ist der gleiche wie da. Es ist nur ein Compile-Zeit-Ding, aber der Code wird dadurch ein bisschen lesbarer, weil man jetzt, das sehen wir auch noch nachher in Beispielen, wo das nützlich wird. Ich glaube, okay, ich habe jetzt die Frage nicht richtig verstanden. Ist das vergleichbar?
Also hier ist add und dann mal 2. Das heißt, wenn ich A habe, ist es A mal 2. Wenn ich da nicht mal 2 habe, sondern irgendwie Objekt B und dann. Also zum Beispiel, wenn ich add, dann mache auf Hello Printer.
Das würde trotzdem gehen, weil was der Compiler macht, ist, der fügt nur bei Methoden aufrufen, die einen impliziten Receiver, nämlich self haben, ersetzt er das self sozusagen. Das heißt, wenn wir hier ein Add-Zeichen davor setzen würden, dann wäre das ein Block, der einen Parameter nimmt, aber der dann nur Hello ausgibt und mit dem Parameter gar nichts macht. Weil wird er ignoriert, weil er sieht ja, hier ist das, also der Receiver hier von Printline ist Hello und Hello, also der String Hello ist natürlich keine Methode, also das kann er erkennen, deswegen weiß er halt, dass er mit dem Parameter nichts macht, aber es wäre das gleiche, als wenn wir einen Block hätten mit einem Parameter und darin stand nur Hello Print 9. Würde. Bitte? Weiß ich jetzt nicht. Ich kenne mich mit Aspect-Oriented Programmierung nicht aus. Wir können dafür später darüber sprechen noch. Gut. Ja. Message Passing, also Nachrichtenübertragung, wenn man so möchte. Das ist quasi das, worauf, was in Fancy die ganze Zeit passiert. Und hier haben wir so ein paar Beispiele. Also wir haben halt Object, Leerzeichen, Message ohne Parameter. Das wäre das gleiche wie in Ruby Object.Message ohne Parameter. Das wäre, dann gibt es natürlich Operatoren. Und da sind ein paar eingebaut dabei natürlich, also Plus und. Das ist das Binäre, also man kann es halt überladen. Das ist so wie in Ruby. Also und sind halt auch sind Methoden in Fancy, sind keine eingebauten Operatoren. Es hat ein paar Implikationen, zum Beispiel, dass man, wenn man diesen Teil nicht ausgewertet haben will, sondern nur wenn das, also wenn, normalerweise ist das ja Short-Circuit-mäßig, das und in anderen Sprachen, das ist in Fancy natürlich nicht so, weil Fancy ist nicht lazy-evaluated, sondern strict und dann müsste man das in dem Fall mit in einem Block kapseln, also wenn man mit, ja, habt ihr das verstanden? Also wenn man einfach nur und benutzt, dann das gibt dann in der Regel, wenn das halt irgendwas true-ish ist, dann wird das zurückgegeben. Wenn das false-ish, also nil oder false ist, dann wird nil oder false jeweils zurückgegeben. Natürlich wird aber beides vorher ausgewertet. Also das sind ganz normale Argumente zu einer Methode. Es ist einfach nur eine Methode. Es gibt natürlich, man kann aber dieses Short-Circuit-Mechanismus hinkriegen, indem man anstatt einfach ein Objekt zu übergeben, einen Block übergibt. Und dann wird der Block halt lazy, also je nachdem, ob das halt true ist, ausgewertet. Und das hier sind sogenannte Keyword-Messages, ähnlich wie in Objective-C oder Smalltalk. meinst du jetzt? Ach so, ich sagte, wie, ja, okay, also es ist wie Objective-C, aber ohne die eckigen Klammern oder halt wie Smalltalk, ja. Genau, und das heißt halt, dass jedes Argument halt benannt ist mit einem sogenannten Keyword und die Methode hier würde jetzt heißen Message-Doppelpunkt and Doppelpunkt und die Argumente sind halt Arg 1 und Arg 2 und der Receiver ist Objekt. Genau. Dann gibt es noch zwei eingebaute Operatoren in der Sprache, die halt zum Gruppieren benutzt werden. Da gibt es einmal den Dollar-Operator, der kommt, also wer Haskell kennt, weiß, was der macht. Der gruppiert nämlich alles rechts davon als einen Ausdruck und das sehen wir hier. Also das hier oben ist das gleiche wie das. Das heißt, wenn man zum Beispiel einen geschachtelten Ausdruck hat, dann, und man möchte den als Argument zu dem links übergeben, dann würde man Dollarzeichen nehmen, weil sonst wäre das natürlich so, dass wenn man das jetzt weglassen würde hier oben, dann würde das halt die Methode something, something else sein. Und so haben wir halt einmal die Methode something und die Methode something else. Dann gibt es auch den Dot, den Punktoperator, der macht genau das Gegenteil, oder ja, quasi das Pendant dazu. Und wenn man, also was er macht, ist halt alles links von dem Punkt als den Receiver aufzufassen, von dem, was rechts davon ist. Das heißt, man könnte, also man kann die Klammern halt weglassen. Wenn man genau darüber nachdenkt, dann ist der Dot eigentlich genau das gleiche wie ein Ruby. Ja. Oder in anderen, also Java oder so. Ja. Klassen. Ich habe hier mal so eine. Ja, eine relativ einfache Klasse-Definition. Read-Write-Slots ist das gleiche wie Accessor in Ruby. Name Slot ist, also Slot heißt einfach nur Instanzvariable. Es ist halt, also in Smalltalk und Safe und so wird halt von Slots gesprochen. Ist jetzt auch nicht so wichtig eigentlich, aber das ist, da gibt man jetzt ein Tupel zum Beispiel, man hätte auch ein Array übergeben können. Ist natürlich das gleiche. Und hier haben wir den Konstruktor und was wir hier machen, wenn wir hier, das sind Instanzvariablen wie in Ruby. Und wenn wir die als Parameternamen haben, dann werden die automatisch zugewiesen. Das heißt, das hier ist das gleiche wie das hier. Und wenn man eine Methode hat, die kein Body in dem Sinne hat, dann kann man die Klammer noch, oder die geschweiften Klammer noch weglassen. Das heißt, diese Zahl ist das gleiche wie das. Ein Punkt noch, Konstruktoren fangen immer mit initialize an. Wenn die mehrere Argumente nehmen, dann ist das so wie, also man definiert dann halt einfach mehrere Parameter. Wenn eine Methode mit initialize Doppelpunkt oder initialize einfach nur anfängt, dann macht der Compiler automatisch, generiert er eine entsprechende Class-Level-Factory-Methode, so wie das in Ruby ja sonst immer, also in Ruby gibt es halt nur new, weil in Ruby heißt eine Methode halt nicht anders, wenn sie eine andere Anzahl an Parametern nimmt, aber in Fancy ist halt so, dass eine Methode, die mehr Parameter nimmt, auch einen anderen Namen hat. Es hat übrigens einen interessanten Nebeneffekt, dass man in Fancy eigentlich keine Arity-Errors haben kann. Das ist jetzt nicht so wichtig, aber es irgendwie, also syntaktisch geht das nicht, das ist irgendwie ganz interessant. Ja, hier ist dann so ein Beispiel, das sieht jetzt sehr lang aus und da könnte man sich jetzt überlegen, das ist irgendwie ein bisschen hässlich, wenn wir jetzt irgendwie 5 Parameter übergeben wollen an einen Konstruktor, dann ist das ja nicht mehr ganz so schön. Vielleicht können wir das irgendwie anders machen und da gibt es dann natürlich auch eine andere Möglichkeit, man könnte zum Beispiel einfach einen Block übergeben. Zum Beispiel wie hier, also das ist die alte Version, aber man könnte jetzt zum Beispiel sagen, wenn man jetzt irgendwie nicht immer alle übergeben muss, sondern einen Teil oder das irgendwie anders initialisieren will, dann können wir zum Beispiel sagen, wir nehmen Block einfach und rufen den Block dann mit uns selbst auf und die Benutzung sieht dann so aus und da kommt jetzt ein Partial Block rein und jetzt sieht man schon, warum diese Partial Blöcke irgendwie interessant sind, weil man muss jetzt nicht jedes Mal davor schreiben, irgendwie, das ist halt der John gemeint ist da, sondern man schreibt das halt so hin. Das sieht dann fast schon ein bisschen aus wie, wie JSON. Ja. Flow Control. Nochmal was?
Das ist ein Setter.
Genau, das ist ein Setter, ja.
Und wie sieht der
ohne Doppelpunkt. Ja. Ah, sorry, das, die Frage war, oh Gott, ich sollte mir das angefangen, okay. Die Frage war, ob das, was das hier sind, diese Methoden hier, das sind Setter, das heißt in Ruby hat man diese Konvention, oder ja, im Grunde ist es eine Konvention, aber dass Methodennamen halt ein Gleichheitszeichen enthalten können, das gibt es in Fancy nicht, sondern man benutzt einfach den Doppelpunkt. Und ja. Die Frage ist, wie funktioniert das mit dem Scope innerhalb dieses Blocks, wenn ich hier drüber eine Variable meinetwegen Name definiert hätte, die dann halt das hier wäre. Und ich würde dann da schon Name, Doppelpunkt, Name, dann wird das richtig funktionieren, weil das ist halt wie in Ruby einfach, der würde, also das ist eine Closure. Das heißt, alles, was in dem Block referenziert, was aber nicht dort definiert ist, guckt er halt in dem äußeren Scope nach. Und sonst, wenn das da nicht definiert ist, dann würde er denken, das ist ein Methodenaufruf auf this oder self, besser gesagt, so wie in Ruby auch. Und wenn dann die Methode nicht definiert ist, dann wird er einen Fehler generieren, genau.
Da kannst du mal eines, zwei zurückgehen?
Ja.
Wäre da die Reihenfolge der Elemente wichtig bei Keyword?
Also? Ja, die Reihenfolge ist wichtig. Die Frage ist, ob die Reihenfolge hierbei eine Rolle spielt. Das ist der Fall, weil das dann, also. Das ist der Methodenname gleichzeitig, aber gleichzeitig auch gibt es ja auch eine Reihenfolge von den Argumenten. Also es ist halt wie in anderen Sprachen auch, dass die Reihenfolge, also es ist nicht wie bei Python mit Keyword Arguments, weil in Python ist ja nicht die Methode, hat ja keinen anderen Namen, sondern die Argumente haben Namen. Hier ist es eigentlich eher so, dass die, dass der Methodenname halt anders ist. So kann man es sich vorstellen, genau. Okay. Ja, ein bisschen Flow Control, das heißt if-else und so weiter. Das eben, so sieht halt if-else aus, also if-then-else, und das ist eine Methode. Das heißt, if und then und else, das ist eine Methode, die heißt if-then-else-, die nimmt drei Parameter. Einmal irgendeinen Ausdruck, der halt überprüft wird, wenn der true-ish ist, dann wird der erste Block ausgeführt, das ist das da, ansonsten wird der zweite Block ausgeführt. Der Receiver ist implizit in diesem Fall self. Also das ist das Gleiche, als wenn ich schreiben würde, self, Leerzeichen, if und so weiter. Das ist eine Helfermethode im Grunde, weil was hier eigentlich passiert ist, also diese Methode if-then-else ist in Object definiert und was die macht ist, die ruft if-true-else auf dem ersten, auf diesem Ding auf. Aber das ist nicht so wichtig. Also was hier passiert ist im Grunde, wenn ihr eine objektorientierte Programmiersprache habt mit Polymorphic Dispatch, was ja eigentlich fast bei allen, also es ist bei objektorientierten Programmiersprachen halt so, dann braucht man kein if, weil das ist im Grunde eine Art von Branching ja schon. Das heißt, wenn ich zum, also im Grunde ist es so, dass if true, Doppelpunkt, else, Doppelpunkt, worauf diese Methode weiterleitet, ist so definiert, dass für alles, was true-ish ist, also auf Object, ist sie halt als so definiert, dass immer der erste Block aufgerufen wird. Und für Nil-Class und False-Class ist es so, dass immer der zweite Block aufgerufen wird. Das bedeutet auch, dass man if then else überschreiben kann in seiner eigenen Klasse, wenn man wollte. Könnte man machen, ja. Man kann if then else umdefinieren, also es, wenn man wollte. Würde ich schon abraten, aber ja, man weiß ja nicht. Aber man könnte, was cool ist zum Beispiel, man hat jetzt irgendwie einen Bug oder so und man möchte irgendwie herausfinden, was passiert. Und man weiß, es passiert irgendwo in irgendeinem Branch, ja, also irgendwo mit if then else oder so. Dann kann man halt irgendwie das überschreiben und ein Log-Statement hinzufügen und dann super machen. Also, so, dann würde man jetzt jedes Mal, wenn irgendwie if benutzt wird, halt ein Log-Statement kriegen oder was weiß ich. Also kann man sich überlegen. Also es hat irgendwie vielleicht ganz praktische Anwendungen, vielleicht auch nicht, aber... Der Punkt ist halt, dass die Sprache relativ minimalistisch ist. Also abgesehen von Methoden oder Message Sends und Methoden und so weiter, gibt es eigentlich fast nichts in der Sprache. Gleiche mit while, nimmt halt zwei Parameter, jeweils Blöcke, weil die Condition muss natürlich öfter ausgeführt werden als einmal und ja, das ist sogar syntaktisch klar. Also man macht halt anders gar keinen Sinn eigentlich. Du meinst den, das erste? Die Frage war, warum ich mich nicht dazu entschieden habe, das beim if genauso zu machen, dass das erste Argument ebenfalls ein Block ist. Und das liegt daran, weil das einfach nicht so ist. Denk mal drüber nach. Also bei einem if muss es nicht öfter ausgeführt werden, die Condition, sondern nur einmal. Das heißt, man guckt, möchte ja nur den Wert dieser Condition haben. Genau. Ja, aber es sind ja unterschiedliche Dinge.
Ja, okay.
Genau. Also ein if muss halt die Condition mehrmals, nur einmal ausführen werden, while das halt öfter, also deswegen ja while. Sonst würde man ja nur if machen. Das sind ja also rein logisch gesehen ist das die einzige, also wäre das richtig. Und alles andere wäre, könnte man machen, aber wäre wozu der Aufwand da ein Closure zu erstellen, macht ja eigentlich keinen Sinn. Die Frage ist, ob man anstatt hier einfach einen Ausdruck zu übergeben, auch einen Block übergeben könnte, der immer einen Boolean zurückgibt, meinetwegen true oder false. Kann man machen. Also das Ding ist halt, dass if das nicht macht, also if, die Implementierung von if funktioniert nicht so, dass der erste, also es wird einfach davon ausgegangen, dass der erste Parameter irgendein Ausdruck ist, der halt trueish oder false ist, oder falseish, wie auch immer ist. Man kann, die Frage war, ob man Blöcke definieren kann, die beliebige Rückgabewerte haben. Okay, ja, also muss mal kurz zu fassen, Fancy ist dynamisch typisiert, deswegen können Blöcke immer irgendwas zurückgeben. Ja, also alles gibt einen Wert zurück. Das ist eine oder ausdrucksbasierte Sprache, ähnlich wie Ruby. Das heißt, alles hat einen Wert. Und wenn du, also man, es gibt natürlich ein Return-Keyword, wenn man früh return möchte, aber alles hat einen Wert. Also der Rückgabewert von dem if-then-else-Ausdruck, hier ist der Methodenaufruf, ne, ist halt der Rückgabewert von dem, wenn das ausgeführt würde, oder das, wenn das ausgeführt würde. Macht das Sinn? So, und genauso kann man halt auch Blöcke definieren, die irgendwas zurückgeben. Also das, ich hab, vielleicht habe ich die Frage nicht richtig verstanden, aber ja. Also, ja. Ups, genau, das gleiche mit while, nur dass man da natürlich als ersten Parameter einen Block übergibt, der halt immer wieder ausgeführt wird und so entsprechend funktioniert. Genau, dann gibt es natürlich auch sowas, wo man das if hinten reinschreiben kann. Das ist auch nur eine Methode, die auf Blöcken definiert ist. Die ist halt so implementiert, dass man, wenn das, was übergeben wurde, trueish ist, dann self call. Ansonsten halt nicht. Und gleich das Gleiche bei until. Oh, da fällt mir gerade auf, da hätte ich einen Block übergeben müssen. Weil das eine Loop ist. Habe ich vergessen. War falsch gemacht. Okay. Habe ich nicht ausgeführt, den Code. Ich habe es einfach reingeschrieben. ja. Genau, also die Frage war, ob das Teil des Methodennamens ist, und das ist genauso wie in Ruby, also per Konvention mit Fragezeichen geben die halt Boolean-Werte zurück. Man kann nicht nur das benutzen, man kann auch verrückte andere Zeichen benutzen. Ich glaube, fast alles außer Whitespace. Nein, nicht ganz, aber schon relativ viele Zeichen. Ich müsste mal nachgucken, aber also natürlich sollte man da irgendwie ein bisschen sparsam mit umgehen. Also es macht Sinn, halt irgendwie gute Namen zu wählen, aber das ist ja bei jeder Programmiersprache so. Genau. Hier ist dann noch ein anderes Ding, das fand ich ganz interessant. Also ich hatte Twitter, hat jemand geschrieben, ob es nicht irgendwie eine While-Else-Schleife gibt irgendwie. Und ich glaube, das war der, wie heißt der nochmal, von Peepcode, der Typ, der das macht. Kennt ihr Peepcode? Das ist so eine das ist halt so eine E-Learning-Seite irgendwie. Und der hat das halt bei Twitter geschrieben, das habe ich dann halt implementiert. Also ich zeige euch gleich die Implementierung davon, aber was das macht, das bedeutet Folgendes. Also es ist while, do, ganz normal wie vorher auch, nur dann gibt es noch einen dritten Parameter else, und dieser Parameter wird nur dann ausgeführt, wenn dieser Teil nie ausgeführt wurde. Das heißt, wenn die Condition von Anfang an falsch war. Das ist jetzt halt nur eine neue Methode, die ich geschrieben habe. Das habe ich in ein paar Minuten hingeschrieben, dem Michael dann geantwortet, und das fand ich irgendwie cool. Anscheinend hat Python sowas auch. Falls ihr das nicht wusstet, Python hat das auch, wusste ich auch vorher nicht, aber fand ich witzig, ja. Und genau, also das heißt, dieser Else-Bereich wird genau dann ausgeführt, wenn das Y von Anfang an false war. Und hier ist jetzt die Implementierung dieser Methode, die forwardet eigentlich im Grunde nur, aber jetzt kann man sich angucken, was hier passiert. Also im Grunde rufen wir die while-true-else-Methode auf, den Block aus, der übergeben wurde, und gucken wir uns das mal an, wie das aussieht. Also hier ist übrigens so ein Doc-Screen da. Das ist so ein Dokumentationsding. Genau, hier ist while true else. Was macht das? Genau, das macht Folgendes. Wir rufen uns selbst auf, und wenn das true ist, dann rufen wir den Block auf, also den ersten Block. Das ist quasi das, was ausgeführt soll, solange wie es wahr ist. Ansonsten rufen wir, und dann machen wir while true ganz normal, also wir gehen dann weiter. Ansonsten rufen wir die Alternative auf. Das sorgt halt dafür, dass dieser Teil genau dann ausgeführt wird, wenn das hier von Anfang an false war. Macht Sinn, ne? So. Und jetzt gucken wir uns mal while true an. Das ist nämlich die einfache, also das ist quasi dieses while-do, was wir vorher hatten, auf Block definiert. Und das macht Folgendes. Da ist ein bisschen komplizierter jetzt. Fancy hat auch sowas wie break und next. Das hier ist was anderes, das passiert, wenn das ist nicht so wichtig, aber dieses Next und Break, das ist das gleiche wie in Ruby, nur das ist halt auch als Methode implementiert. Das heißt, es gibt eine Methode Next, beziehungsweise Next Doppelpunkt mit einem Argument und das gleiche für Break. Und die sind so implementiert, dass sie halt eine bestimmte Exception raisen. Und die fangen wir halt, und wenn wir zum Beispiel eine Break-Iteration, also einen Break kriegen, dann geben wir einfach das Result zurück, was damit verknüpft wurde, also Break Doppelpunkt 5, so, dann geben wir halt das 5 zurück. Ansonsten, wenn es eine Next Iteration ist, dann wissen wir, wir müssen eigentlich nur noch mal das nochmal machen. Also wir springen raus aus der Loop und sagen jetzt gehen wir wieder rein in die Loop. Deswegen machen wir Retry, wie in Ruby. Und jetzt kommt dieses While True Impl. Da wird es ein bisschen interessanter, weil, also natürlich könnte man jetzt sich überlegen, wie macht man eigentlich eine Loop, ja, in einer Sprache, die sowas nicht eingebaut hat. Da gibt es halt entweder Tail Recursion, haben wir aber nicht, weil Rubinius unterstützt keine Tail Recursion. Das heißt, wir können nicht irgendwie auf diesen Trick zurückgreifen, um eine Loop zu haben, wo wir nicht irgendwie einen ewig großen Stack kriegen. Das heißt, was benutzen wir jetzt? Wir benutzen Rubinius Magic. Wir nehmen Dynamic Method. Das ist eine Methode, die in Rubinius definiert ist. Und was die macht, ist, man gibt einen Methodennamen und dann einen Codeblock mit einem Parameter, nämlich einem Generator-Objekt. Und jetzt können wir hier quasi dynamisch Rubinius Bytecode erzeugen. Und was ich hier mache, ist, ich erstelle im Grunde eine Loop halt mit Go-Tos in Rubinius Bytecode und definiere das dann als Methode. Das heißt, wir haben hier zwei Labels, Start und End, das bezeichnet den Start der Loop und das Ende der Loop, einfach nur, damit wir da hinspringen können mit Go-To. Total, also da definiere ich noch, dass diese Methode genau ein Argument hat, nämlich der Block, der immer wieder ausgeführt werden soll, während der Self-Block quasi true ist. Dann sage ich hier, okay, ab hier mit Set, da sage ich nur das Label, das Start-Label, also fängt hier an, dann sage ich, okay, wir pushen self auf den Stack, das ist eine stack-basierte Sprache, dann sagen wir, ruf call auf self auf mit null Argumenten, einfach nur self call, dann sagen wir, setze den Rückgabewert davon in die local Nummer 1, ein bisschen sehr technisch jetzt gerade, aber egal, also lokale Variablen sind halt quasi, werden angesprochen über Indizes und das ist quasi die erste, dann springen wir go to if, also wenn der aktuelle Wert auf dem Stack false ist. Ah ja, genau, go to if false. Ich glaube, das bedeutet das, bin mir gerade nicht sicher. Also springen wir hier hin, wenn das false war, das heißt, wenn die Condition false war, dann gehen wir direkt ans Ende von der Loop. Ansonsten pushen wir die... Das ist nicht so einfach zu erkennen. Im Grunde, was hier nur passiert ist, wir loopen halt und genau, dann rufen wir nochmal Call auf den zweiten Parameter, also wir rufen dann hier im Grunde den übergebenen Parameter auf. Das ist nämlich der andere Block, der ausgeführt werden soll, solange self aufgerufen war ist. Und dann poppen wir und machen noch ein paar andere Sachen, das muss man halt machen in Rubinius. Und dann gehen wir wieder zum Start. Das ist halt hier das Go-To. Das heißt im Grunde, das ist sehr performant. Ich meine, das ist ungefähr der gleiche Code, der halt mit while bei Ruby existiert. Nur das ist eine Methode. Ich musste nie, die Sprache weiß nichts über Loops. Die weiß auch nichts über Branches oder irgendwas. Und das ist halt ein Hack irgendwie, wenn man so will. Aber das ist trotzdem ein Fancy. Ich habe die Sprache nicht verlassen. Wow. Shit. Ich glaube, ich stecke das mal weg. So. Genau, also man kann in Rubinius halt auch Bytecode zur Laufzeit erzeugen, was ziemlich cool ist. Genau, hier sind die Implementierungen von Next und Break. Nicht so spannend, aber ich dachte, ich schreibe die nochmal dazu. Dann ein anderes Feature, Dynamic Variables oder Dynamic Binding. Die gibt es in Lisp. Wer kennt Dynamic Binding oder dynamische Variablen? Also die sind im Grunde, kann man sich das vorstellen, die sind wie globale Variablen, nur besser, weil sie erstens, also in Fancy zumindest, ich weiß nicht, wie es genau in Lisp ist, aber die sind thread-lokal, das heißt, wenn immer, also die sind quasi globale Variablen, aber die halt pro Thread existieren und wenn man einen neuen Thread startet, dann werden die kopiert. Der Unterschied zu normalen Variablen ist halt, dass deren Wert halt abhängig ist vom Call-Stack, das heißt, je nachdem, wo man sich, welche Methoden oder welchen Callstack, welche Methoden man aufgerufen hat, das heißt in dem dynamischen Kontext, in dem man sich gerade befindet, kann die Variable einen anderen Wert haben. Und das wird zum Beispiel benutzt in Fancy für Sachen wie Standard-IO, also Input, also Standard-Out, Standard-In, Standard-Error. Man kann natürlich auch seine eigene definieren, zum Beispiel wenn man Log-Dateien hat oder so. Und wie gesagt, wie globale Variablen, nur besser. Ich zeige mal ein Beispiel. Also, das kommt aus Lisp halt. Lisp hat man standardmäßig sogenannte Special Variables oder dynamische Variablen mit zwei Sternchen umgeben. Das ist, in Lisp war das nur eine Konvention, aber ich finde die schön und deswegen habe ich die übernommen. Und wenn man jetzt eine Variable überschreiben will, dann macht man das, indem man diese Methode aufruft, die heißt letbein. Man übergibt als ersten Parameter die dynamische Variable, dessen Wert man zuweisen will, dann den Wert und dann einen Block, in dem sozusagen dieser Wert gebunden sein soll. Das sieht dann zum Beispiel so aus. Man sagt jetzt, wir öffnen eine Datei output.txt zum Schreiben und das hier ist sozusagen die Datei dann. In diesem Kontext ist die Datei, es ist wie bei Ruby mit File Open oder so. Und dann sagen wir jetzt, Standard-Out soll F sein, also die Datei in, und dann haben wir jetzt hier irgendwie Hello World Printline und irgendeine andere Methode, die meinetwegen auch irgendwas aufruft und so weiter und so fort, wieder 1000 Verschachtelungen hat im Code-Stack. Und egal, wo ich jetzt irgendwie Printline, also Printline ist so definiert, dass es immer auf Stern, Standard-Out, Stern schreibt. Und solange wir jetzt in diesem Block sind, ist Standard-Out halt diese Datei. Danach ist sie wieder der Wert, der vorher war. Man muss sich nicht darum kümmern, dass sozusagen man den Wert zurücksetzt, sondern das macht halt dieses letbein. Das sorgt ja dafür bei Fehlern oder bei anderen Sachen, dass halt der Wert von dieser Variablen halt nur da drin gebunden ist. Und wenn da drin irgendwo im Callstack wieder jemand das überschreibt, dann ist es wiederum nur da drin gebunden. Genau, und jetzt würde halt überall, wo man Print oder so benutzt, Printline, würde das automatisch in die Datei schreiben. Man muss jetzt nicht irgendwie explizit die Datei eingeben. Das ist halt ziemlich praktisch, wenn man irgendwie sowas braucht. So. Das ist sehr praktisch, wenn man sowas braucht, ja. Okay. Fragen? Okay. genau, dann kommen wir mal zum Thema irgendwie Concurrency, Actors und so weiter. Fancy hat Syntax und Support eingebaut für sogenannte asynchrone und Future-Message-Sends sozusagen. Also standardmäßig haben wir halt Objekte irgendwie, denen schickt man eine Nachricht und die antworten mit einer Response. So. Das ist halt immer synchron. So kennt man das aus jeder objektorientierten Programmiersprache. Da kann man sich ja überlegen, dass man das, diese Nachrichten, also diese Message Sends ja auch asynchron machen kann. Und momentan, es gibt halt mehrere Implementierungen innerhalb von Fancy, ich habe dann verschiedene Branches, aber die Standard, also die aktuelle Version benutzt halt die Rubinius Actor Library. Das ist ein Ding, das war ursprünglich bei Rubinius mit dabei. Das haben die irgendwann in einen Gem ausgelagert, das jetzt Rubinius-Actor heißt. Ich habe auch schon darüber nachgedacht, Celluloid dafür zu benutzen und habe jetzt vor kurzem, Celluloid läuft nur unter Ruby 1.9 und Fancy läuft jetzt seit 2 Monaten auch unter Ruby 1.9 komplett. Also es gab einen Branch vorher, aber ich habe das jetzt sozusagen Standard gemacht, dass er dass im 1.9-Modus von Rubinius ausgeführt wird, weil Rubinius halt auch 1.8 unterstützt, aber wir sollten mittlerweile, glaube ich, alle 1.9 benutzen, besser. Und deswegen überlege ich halt, das auch vielleicht auf Celluloid umzustellen, aber momentan ist das nicht der Fall. Und ich kann mal kurz zeigen, wie das aussieht. Also, wenn wir einen Message-Send haben, wie hier oben, wenn man da ein Add-Zeichen zwischenpackt, dann wird das ein Future-Send und was passiert ist, man kriegt ein Future-Objekt zurück, auf dem man dann Value aufrufen kann und das blockiert gegebenenfalls, wenn diese Methode noch nicht returned hat entsprechend. Also was hier passiert ist, wenn wir diese Nachricht asynchron verschicken, dann wird das halt an ein Actor-Objekt geschickt, was halt in einem eigenen Thread läuft momentan. Das ist natürlich, also so funktioniert diese Rubinius Actor Library. Das Problem ist natürlich, man kann jetzt dann nicht irgendwie tausende von Actors haben, weil die dann halt jeweils einen Thread laufen und das ist dann irgendwann, ja, wird halt nicht so cool. Da könnte man überlegen, ob man das irgendwie vielleicht mit Fibers macht und irgendwie anderweitig damit arbeitet, aber momentan ist es halt so implementiert. Genauso kann man mit 2 Add-Messages, das ist entsprechend wie in I.O., dieser Sprache, die ich vorhin am Anfang erwähnt habe, das gibt sofort nil zurück einfach und das macht es einfach im Hintergrund und man sagt, also das kann man machen, wenn man den Rückgabewert nicht haben will. Also der Unterschied ist nur, dass das hier halt ein Future-Objekt zurückgibt und das macht das einfach komplett im Hintergrund und verwirft sozusagen jeden Rückgabetyp. Dann kann man sich jetzt vielleicht überlegen, man hat irgendwie, was weiß ich, mehrere Requests oder irgendwas, was man verarbeiten muss, und man mappt darüber und sagt, hier Worker-Objekt irgendwie asynchron, handle diesen Request. Die geben dann jeweils sozusagen ein Future-Objekt zurück, und dann können wir jetzt darüber iterieren und zum Beispiel sagen, für jede Future nimm den Value sozusagen, also das ist jetzt quasi eine Art Callback, wo man sagt, wenn du fertig bist, dann führ das hier aus. Es gibt auch eine Future-Collection-Klasse standardmäßig, die übergibt man einfach diese Future-Array, und dann sagt man, dann kann man quasi einfach den Code so schreiben, als wenn er eine normale Liste oder Array wäre. Und was hier passiert, ist im Grunde genau das gleiche wie das. Er macht das halt über Callbacks und sagt halt, wenn du fertig bist, dann führ diesen Code aus. Und das insgesamt wird halt dann beendet sein, wenn alle Werte davon schon fertig sind. Was das macht. Okay. Genau. Was hier eigentlich passiert ist, dass dieses add und add, diese Syntax, wird kompiliert zu send future with parameters und send async with parameters, und die sind in Object definiert, und jetzt kann man nämlich Folgendes Cooles machen: diese add-Syntax kann man jetzt benutzen, und man kann diese Methoden überschreiben und zum Beispiel Folgendes machen: man benutzt nicht die Ruby's Actor Library, sondern man sagt, man geht darüber übers Netzwerk, macht einen RPC-Request und gibt halt ein eigenes Future-Objekt zurück, was dann darauf wartet. So. Die Syntax bleibt die gleiche, und es ist ja auch im Grunde das Gleiche, was passiert, nur das geht jetzt halt übers Netzwerk. So. Und das heißt, man kann halt diese beiden Methoden überschreiben. Die kriegen zwei Parameter. Einmal als erstes Argument ist ein Symbol, was den Methodennamen darstellt, und das zweite ist halt ein Array von Argumenten, die übergeben wurden. Und das ist ein Compile-Zeit-Ding, also der Compiler generiert einfach den Code, als wenn man das gleich von Anfang an geschrieben hätte. Genau, dann gucken wir uns mal an, wie die Interaktion mit Ruby funktioniert. Man kann jede Ruby-Klasse, Methoden benutzen, ganz normal. Der Unterschied ist, dass man, wenn man Ruby-Methoden aufruft, explizite Klammern haben muss, also Parentheses, weil das sonst nicht eindeutig wäre. Weil, ja, das ist so. Genau. und hier so einfach als Beispiel MySQL irgendwie verbinden, und dann kann man hier so ein Hash übergeben. Das sieht dann halt so aus. Genau, Tools. Es gibt ein Tool, das heißt FSpec, das ist wie RSpec, nur für fancy. Da habe ich jetzt so ein bisschen Beispielcode irgendwie. Stellen wir uns mal vor, wir haben wieder diese Personenklasse und irgendwie noch eine City-Klasse meinetwegen, und da oben ist noch ein Error definiert, ein Valid-City-Error. Und wir haben jetzt irgendwie diese verrückte Idee, dass wir irgendwie explizit gucken, ob wir ein City-Objekt übergeben können, kriegen für diese Go-To-Methode. Das heißt, vielleicht kann man sich fragen, ob das die beste objektorientierte Ansatz ist, aber ne, ignorieren wir jetzt einfach mal. Wir setzen City nur, wenn das Übergebene auch vom Typ City ist. Ansonsten raisen wir halt eine Exception. So, und das wollen wir jetzt irgendwie testen. Dann schreiben wir so einen Test, und Fancy hat halt diese Library, kommt halt mit. Und Fancy ist auch, also benutzt halt diese Fancy Spec Library, um halt die ganzen eingebauten Klassen und so weiter zu testen. Und ja, da sagen wir jetzt halt, vor jedem definieren wir irgendwie einmal Home und John. Home ist irgendwie Los Angeles und John ist halt John Connor. Und dann sagen wir hier, das ist ein Test Case, it goes to a specific city with go to. Hier definieren wir den Methodennamen. Das bedeutet nämlich, dass er dann sagen kann, also damit kann man jetzt herausfinden, welche Methoden getestet wurden und welche nicht. Könnte man zum Beispiel dann ganz einfach ein Test Coverage Tool sich ausdenken irgendwie. Und dann sagen wir zum Beispiel hier, wir haben irgendwie die Stadt Bonn und wir wollen jetzt sagen, John geht nach Bonn. Dann können wir zum Beispiel, wollen wir sicherstellen, dass dieses Stück Code hier in dieser Block hier quasi nicht irgendwas raised, das kann man halt so schreiben. Das kann man in RSpec auch machen, dem expect irgendwas to not raise oder so, glaube ich. Und genau, diese does not raise, also does not und so weiter, sind halt dann auf Block implementiert innerhalb von Fancy Spec. Das ist jetzt Monkey Patching, aber RSpec macht ja eigentlich auch nichts anderes von daher. Ja. Und hier ist das Gleiche nochmal, nur dass hier erwarten wir halt, dass er ein Invalid City Error raised, weil wir hier einfach einen String übergeben und kein City-Objekt, genau. Ja, eigentlich relativ einfach. Die Assertions sind halt in diesem Fall is, beziehungsweise is not oder does not und so weiter. Das liest sich eigentlich ganz schön, finde ich, wenn man sich das so durchliest. It raises an invalid city error with go to, when John go to some invalid place, raises invalid city error und John's city is home. Ja. Genau. F-Talk, hier habe ich mal so ein Video gemacht, wie ich das jetzt ausführe auf dem, also F-Talk kommt halt mit Fancy da mit. Und ich rufe das jetzt in dem fancy Repository selbst auf, dann generiert er halt sozusagen die Dokumentation für die Standardbibliothek, aber genauso kann man das Tool halt auch bei eigenen fancy Projekten benutzen und dann generiert er halt eine entsprechende Dokumentation. Jetzt hat er hier so eine HTML-Datei generiert, die öffne ich. Und das sieht dann so aus, man hat halt links die ganzen Klassen definiert, mit Untergruppen, wenn man halt genestete Klassen hat. Jetzt kann man sich hier die Methoden angucken, das ist halt relativ unspektakulär, sieht halt aus wie bei, also bei anderen Sachen auch, aber was ganz witzig ist, man hat dann hier so einen GitHub-Link, auf den ich gleich draufklicke, und dann springt der zu der Methodendefinition auf GitHub. Kann man sich die angucken. So, ganz nett. Und wenn man fdoc halt für sein eigenes Projekt benutzt, dann kann man halt als Kommandozeilenparameter auch das GitHub-Repository eingeben, dann fügt er auch diese kleinen GitHub-Icons mit ein. Wenn nicht, dann halt nicht, aber ja. Genau, und hier sieht man zum Beispiel da, dieses Block ist halt so ein bisschen hervorgehoben, das ist halt ein Parameter und ich glaube, das habe ich gerade, vielleicht habe ich das schon übersprungen jetzt, aber das kommt halt von diesen Doc-Strings. Genau, was interessant ist, diese Doc-Strings, wie fdoc arbeitet, ist im Grunde folgendermaßen. Man lädt halt einfach alles an fancy in den Speicher, also man lädt es einfach, man lädt den ganzen Code und geht dann einfach jedes Objekt durch und fragt es nach der Dokumentation. Also Doc-Strings sind nicht spezifisch für Methoden oder für Klassen, sondern für Objekte allgemein. Das heißt, jedes Objekt kann eine Dokumentation haben, wenn man möchte. Und zum Beispiel Standard-Out oder Standard-In und so weiter haben jeweils eine Dokumentation damit verbunden, sodass man sich die auch angucken kann. Es gibt dann noch ein Command-Line-Tool, das habe ich jetzt gar nicht erwähnt, aber das heißt FYI, ähnlich wie RI oder RRI, FYI, und dann kann man halt eine Klasse übergeben und dann sagt er halt, den Doc-String gibt er auf der Konsole aus. Und, ja. Genau, dann gibt es noch ein Paketsystem, relativ einfach, man hat halt so eine Fancy-Pack-Datei, in diesem Fall zum Beispiel gibt es eine Redis-Library, die ich geschrieben habe, ein Client, und da steht dann halt irgendwie so die Dependencies drin, gibt jetzt hier halt keine, aber man könnte sich überlegen, dass man kann auch Ruby-Dependencies angeben, also Ruby-Gems, dann installiert er die auch. Und wenn ich jetzt zum Beispiel das hier installieren will, dann, hier ist ein bisschen Auszug von meiner Konsole, sage ich fancy install, und das ist eine GitHub-Adresse quasi, ohne GitHub davor. Also die Konvention ist, dass man halt irgendwie GitHub benutzt. Man könnte jetzt überlegen, ja, also man könnte natürlich auch noch irgendwie sagen, man möchte das irgendwie anders machen und andere Hoster zur Verfügung stellen, aber die habe ich momentan nicht gemacht, weil ich, ja, braucht man nicht bisher. Und hier starte ich dann zum Beispiel die iFancy. iFancy ist sowas wie IRB und dann sage ich einfach nur require Redis und okay, und dann sage ich irgendwie neuer Client und dann sehe ich zum Beispiel, bin ich verbunden, ich hatte Redis im Hintergrund laufen, habe dann irgendwie hier Set gemacht und Get und ja, das lief halt das zurück, was man haben wollte. Genau. Okay. Ja, dann gibt es halt noch natürlich irgendwie Editor Support. Emacs Mode, nicht super gut. Ich bin kein großer Elisp-Hacker und ich benutze auch gar nicht mehr Emacs. Habe ich lange Zeit benutzt, aber irgendwie irgendwann hat man keinen Bock mehr drauf, weil immer alles in Elisp zu machen nervt. Meiner Meinung nach zumindest. Vim ist nicht von mir, aber hat jemand geschrieben, ist so ein Pathogen-Plugin oder so, glaube ich. Gibt es auf GitHub auf jeden Fall. Steht, glaube ich, auf der Fancy-Webseite. TextMate habe ich selber gemacht. Das hat so ein Syntax-Highlighting, ein paar Snippets und dann Sublime Text. Kann man ja quasi TextMate-Bundles benutzen. Ich habe angefangen, an einem Auto-Completion-Server zu arbeiten für Sublime in Python halt, weil Sublime kann man ja in Python erweitern, aber ist noch nicht fertig. Ja. Komplett irgendwann. Okay, jetzt müssen wir mal, ich weiß gar nicht, wie viel Zeit ich noch habe. Okay, ich muss mal schnell. So, wo kann man Fancy für benutzen? Also irgendwie Automatisierung, Scripting, Backend-Systeme, also im Grunde für viele Sachen, die man Fancy auch benutzen kann. Hier gibt es zum Beispiel eine Sache, es gibt ein Sinatra-Package quasi, das von Konstantin Hase geschrieben wurde, der Sinatra maintained momentan, glaube ich. Und dann kann man das installieren einfach und so benutzen und ja, es gibt eine HTML-Klasse, die halt eine HTML generiert und dann kann man quasi das so machen. Man könnte auch ein Template benutzen, aber ich habe halt kein Template-System für Fancy geschrieben. Und so kann ich halt alles in HTML schreiben. Und hier sieht man jetzt auch, warum diese partiellen Blöcke so interessant sind, weil man sich halt ganz viel Tipperei spart dadurch. Ja, verteilte Systeme, bla bla bla. Ich habe jetzt noch so ein kurzes Beispiel an eine Bibliothek, die ich angefangen habe zu schreiben. Und zwar kennt jemand von euch dieses Storm? Das ist ein von Twitter veröffentlichte Realtime-Compilation-Ding. Da habe ich mal angefangen, eine fancy Version für zu schreiben. Ich bin leider nicht fertig geworden bisher, aber die Idee ist, dass man das halt dann komplett in fancy definieren kann. Also Ist jetzt vielleicht für Leute, die es nicht kennen, nicht so interessant, aber falls jemand, vielleicht du Interesse hast, dann könnte ich das später nochmal erklären. Ich gehe da jetzt einfach mal durch. Sieht ganz schön aus, vielleicht den Code mal so zu sehen, aber gut, ist jetzt nicht so wichtig. Es gibt eine React-Library, Ripple, gibt es auch für Ruby, so heißt die halt. Und ich habe halt einen Wrapper geschrieben für Fancy, sodass man das relativ einfach aus Fancy benutzen kann. Also wir können jetzt hier zum Beispiel sagen, wir haben irgendwie eine Klasse Pet und wir sagen Include Ripple Model. Dann weiß er halt, dass er das irgendwie in der Datenbank hinterlegen soll. Und dann kann man noch irgendwie die Properties festlegen und die Namen, also den Key, wie er den Key generieren soll. Also React ist ja eine verteilte Key-Value-Datenbank. Und dann noch Relationships und so weiter und so fort. Und dann kann man zum Beispiel sagen, if we create und mal wir erstellen irgendwie einen Tom und eine Kitty und speichern Tom ab und fügen auch noch Kitty zu den Pets hinzu. Und dann sagen wir zum Beispiel, Tom ist dann find mit dem Key und entsprechend gibt es dann nochmal find Ausrufezeichen. Das raised halt dann, wenn man es nicht findet, sonst gibt es halt nil zurück. Ja, ein paar Sachen halt. Und das ist halt auch so ein Paket, was ich mal geschrieben habe. So, Redis hatten wir gerade schon, da springe ich mal. Ja, es gibt noch haufenweise andere Sachen. Dynamic Scoping habe ich angesprochen, Error Handling Exceptions, relativ Standard. Dann habe ich nochmal angefangen, es ist dann momentan noch in einem Branch, ein Condition-System zu schreiben, ähnlich wie ein Common Lisp, falls das jemand kennt. Also, ähnlich, also im Grunde ist es halt eine Art und Weise, wie man Exception Handling machen kann, ohne dass man, wenn man eine Exception raise, in Anführungsstrichen, den Stack verliert, den man hatte. Das klingt jetzt erstmal verrückt, weil normalerweise, wenn man raise, dann geht das ja den Stack hoch, aber das kann in Common Lisp und kann man halt Error Handling schreiben, wo man dann im Kontext, wo dieser Error geraced wurde, in Anführungsstrichen, weiter gucken kann und weiterarbeiten kann, ohne dass man sozusagen alles verliert, was man bis dahin gemacht hat. Das ist eigentlich ziemlich cool. Ich habe es noch nicht im Master gemerged, weil ich es noch nicht wirklich getestet habe und so und auch schon länger nicht mehr daran gearbeitet habe, aber es ist auf jeden Fall da. Ja, fast alle C-Extensions, die auf Rubinius, also die es gibt, laufen, weil Rubinius fast alle unterstützt, nicht alle, aber fast alle, was schon mal cool ist. Ja, und dann gibt es noch tausend andere Sachen, die ich jetzt nicht angesprochen habe. Man kann es halt über RubyGems installieren, mit Rubinius. Das ist wahrscheinlich der einfachste, aber das ist nicht aktuell, weil ich halt nicht immer release über, also das sind halt sozusagen das letzte Release. Ansonsten einfach mal auf diesem GitHub-Repository gucken oder auf der Webseite. Und wie viel Zeit habe ich noch?
Ja, wenn noch Fragen sind, dann 2 Minuten.
Okay. Danke. Falls ihr Fragen habt, her damit. Okay, falls Fragen sind, ja.
Wie lange hast du gebraucht für die Design? Weil ich finde Sprachdesign allgemein sehr interessant und klingt eigentlich richtig.
Okay, also die Frage war, wie lange ich an dem Sprachdesign gesessen habe oder dafür gebraucht habe. Das, gute Frage. Also ich, sagen wir es mal so, ich arbeite an der Sprache seit 3,5 Jahren. Nicht durchgehend natürlich, also so wie ich Zeit habe und dieses Jahr und habe ich jetzt nicht so viel Zeit gehabt, weil ich jetzt einen neuen Job habe und andere Sachen halt, aber prinzipiell, also das Ding ist halt, die Sprache ist noch nicht fertig. Also ich habe jetzt offiziell Version 0.10 raus und ich weiß nicht, wann 1.0 kommt. Dafür bräuchte ich wahrscheinlich mehr Feedback, um da noch alle Bugs zu killen und so. Aber die Sprache hat sich schon ziemlich stark verändert in den letzten 3 Jahren. Also wenn ich so mir so Commits, also das kann man auch im Repository nachsehen, bis hin zurück zu dem C++-Interpreter. Wenn man irgendwie vor 3 Jahren gucken würde, sieht die Syntax alleine schon relativ anders aus und ist mit Semikolons. Und ich bin so froh, dass ich die nicht mehr habe. Aber das war halt am Anfang auch so. Und viele Details, die sich halt geändert haben. Also ich glaube, so eine Sprache, das entwickelt sich halt auch. Man lernt ja, man merkt ja auch, wenn man die Sprache benutzt, was einem gefällt und was nicht. Und dann, das Coole ist halt, wenn man eine eigene Sprache macht, man kann die halt dann fixen, diese Probleme. Das geht bei anderen Sachen natürlich nicht so einfach, weil da muss man halt Leute überzeugen, dass es eine gute Sache ist und so. Wenn man der einzige User mehr oder weniger einer Sprache ist, dann kann man machen, was man will. Das ist schon ziemlich cool. Es hat natürlich auch Nachteile, so nicht, ne? Aber also ich würde sagen, es ist ein ongoing process, sozusagen. Habe ich schon mal eine Anwendung in Fancy geschrieben? Ja, eine Webanwendung, private, für Freunde. So ein, sowas wie Reddit-Klon quasi für privat. Und halt diverse Libraries, die halt Open Source sind. Und jetzt keine GUI-Anwendung oder so, weil ich keine GUI-Bibliotheken habe. Aber quasi eine Webanwendung, ja, das kann man damit machen auf jeden Fall. Und mit Redis und so, ja. Nochmal was? Zur Laufzeit? Also die Frage war, kann man zur Laufzeit Methoden und oder Klassen und so weiter definieren? Da würde ich sagen, ja. Also was die dynamischen Features angeht, würde ich sagen, ist fancy dynamischer als Ruby, weil du ja sowas wie while und if und so weiter überschreiben kannst. Ja, also das auf jeden Fall. Man kann eigentlich, also man kann alles machen, was man Ruby machen kann und noch mehr. So würde ich sagen. Okay. Frage, es gibt Smalltalk-Style-Message-Routing, wo man bevor eine Nachricht bei einem Objekt oder bei einem Receiver ankommt, noch da was machen kann. Nicht momentan, aber das wäre einfach zu machen, weil du müsstest, also man kann es ja mit Metaprogrammierung machen, sich sowas definieren. Ist ja ähnlich wie, was weiß ich, also im Grunde könnte man sich eine Methode schreiben auf der Klasse oder so, wo man dann irgendwie sagt, route dies oder mach irgendwie was damit, bevor es da ankommt. Das Ding, was ich halt cool finde bei so einer simplen Syntax und wo so wenig Sachen eingebaut sind, ist halt, wenn man ein neues Feature, in Anführungszeichen ein neues Sprachfeature hinzufügt, das fällt halt nicht auf. Also es sieht halt aus, als wenn es zur Sprache gehört, weil sowas wie if-else ist ja auch schon nicht eingebaut. Das ist ja auch einfach nur in der Sprache implementiert. Und was halt dann passiert ist, so ein bisschen, also was ich bei mir gemerkt habe, bei den Sachen, die ich geschrieben habe, ist man... Es geht fast schon in die Richtung wie Lisp-Makros, weil man mit diesen Blöcken halt, die kann man quasi so benutzen wie Lisp, also nicht ganz, aber es ist natürlich ein anderes Prinzip, was dahinter steht, aber ja, es ist irgendwie, man verändert die Sprache im Grunde passend zur Anwendung. So. Und das kann man natürlich in Ruby auch machen mit DSLs und so weiter, aber ich glaube, die Syntax, die Fancy hat oder die Smalltalk auch hat, ist halt, irgendwie relativ gut für sowas. Also ich zum Beispiel irgendwie bei dieser Webanwendung, die ich geschrieben habe, habe ich halt mit einer JSON-API gearbeitet und da habe ich dann einfach irgendwie, wenn ich JSON zurückgeben wollte, habe ich einfach einen Codeblock genommen und dann darauf toJSON aufgerufen, die ich halt implementiert hatte und das sieht dann auch wirklich aus wie JSON. Also dann schreibe ich einfach Klammer auf, bla, Doppelpunkt irgendwas, bla, Doppelpunkt irgendwas anderes und das gebe ich dann sozusagen in meinem HTTP-Handler zurück oder in meinen Sinatra-Methode, wie auch immer und das sieht dann wirklich relativ so aus, wie, also es sieht dann genauso aus wie JSON und es ist aber trotzdem nur fancy und das kann man natürlich auch auf andere Sachen auch anwenden. Also was halt passiert dann ist, dass man relativ viel mit Blöcken arbeitet und eben, es wirkt irgendwie alles wie so, ein, so, so eine ja, relativ High-Level-Beschreibung von Dingen irgendwie nur noch. Also man kann halt wirklich alles abstrahieren, was man sozusagen an Boilerplates sonst hätte, weil man einfach mit Blöcken die ganze Zeit arbeiten kann. Ja. Ja, Pattern-Matching war die Frage, genau. Also es gibt relativ einfaches Pattern-Matching momentan, das ist quasi relativ ähnlich zu Rubys Case. Ein paar mehr Features, auf die ich jetzt nicht eingehen bin, aber man kann zum Beispiel Werte, die gematcht werden, automatisch in dem Rechenteil, also wenn man sagt Case irgendwas, da kann man auch Argumente angeben und dann binden die entsprechend zu dem, was gematcht wurde. Also es erwartet quasi ein Match-Data-Objekt, wie es bei Regular Expressions zum Beispiel gemacht wird. Also im Grunde erwartet es nicht mal das, sondern es erwartet irgendwas, was sozusagen auf den Index-Operator, also was das versteht, diese eckigen Klammern, dann irgendein Dingens quasi. Ich habe einen Branch mit einem neuen Pattern-Matching-System, was auf einem Paper basiert, was von Gilad Bracher und ein paar anderen Leuten, die Smalltalk-Leute sind, basiert und das kommt aus der Newspeak-Ecke. Es ist eine Sprache, die auch auf Smalltalk basiert, relativ neues, eher so researchy-mäßig unterwegs, aber da gibt es ein Paper zum Thema Pattern-Matching und wie man das machen kann, ohne dass man Encapsulation bricht, weil das ist eben das Hauptproblem bei so funktionaler, also Functional-Style-Pattern-Matching, du musst, also das erlaubt dir halt einfach komplett in die Objekte reinzugucken, das will man ja eigentlich verhindern, also wenn man sowas wie Objektorientierung und Encapsulation irgendwie unterstützen will. Aber da gibt es dann einen ganz coolen Ansatz und da habe ich auch einen Branch halt für, ich habe da leider nicht mehr dran gearbeitet seit langem, aber das erlaubt dir quasi, das in einer objektorientierten Art und Weise zu machen. Und zwar gibt es da Support dann für Pattern-Literale. Das heißt, Patterns werden First-Class-Objects und man kann halt verschiedene Arten von Patterns haben und was dann passiert ist, dieses Pattern-Matching, ist dann einfach nur noch Methodenaufruf, was im Hintergrund passiert, und weil man halt diese Syntax für Patterns hat, die im Grunde eigentlich nur Objekte sind, die halt dann bestimmte Eigenschaften haben. Das ist ein bisschen allgemein sehr abstrakt geschrieben, aber das Paper gibt es auf jeden Fall online. Ich könnte das vielleicht mal posten irgendwo, falls es interessiert. Aber so ja, so halb Pattern-Matching momentan. Genau. Danke.